Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 676. Heute besprechen wir die Road to WrestleMania und die Main-Event-Krise hinter den Main-Events. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, Kai, die erste Frage natürlich gleich zu Beginn hier. Wie ist der WrestleMania-Hype seit unserem letzten Road to WrestleMania-Update?
Ich habe sehr viel Bock, muss ich sagen, weiterhin. Natürlich ist auch ein großer Teil, dass ich da sein werde. Aber auch so die Card nimmt jetzt ja immer mehr Form an. Man muss auch trotzdem sagen, dass vieles, was wir predicted haben, auch so oder in dieser Art und Weise eintritt. Also so schlecht waren wir gar nicht, muss man auch mal ganz klar sagen. Aber ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, besonders wenn ich so Richtung World Heavyweight Championship gucke, dass es da aber auch verschiedene Meinungen gibt. Und ich glaube, man hat selten so eine große Diskrepanz gehabt zwischen Internetmeinung und Reaktion in der Halle selbst.
Ja, es ist gerade vollkommen absurd. In den Hallen geht der Punk ab auf positive Art und Weise und von den Keyboards, von den Bildschirmen an den Handys geht auch der Punk ab, aber sehr oft auch auf eine negative Art und Weise. Natürlich, an der Stelle natürlich nochmal der Hinweis, wir beleuchten das ganze aktuelle Geschehen nochmal en Detail, speziell natürlich auch mal im Magazin, sowohl AEW, WWE, das ist ja unser großer News-Podcast immer am Freitag, deswegen schaut da gern vorbei. Für Supporter, Kanalmitglieder gibt es das natürlich jede Woche, außerdem haben wir diese Woche auch noch die Review, wenn man ein bisschen was Altes braucht, zu der Survivor Series 2002, um auch hier den Mini-Werbeblock unterzubringen. Aber kommen wir hier aufs Thema, weil wir haben schon so ein bisschen gemerkt, auch bei euch da draußen, so ja, Cena gegen Cody interessiert die meisten, aber speziell die beiden anderen Matches, die aus dem Royal Rumble nämlich hervorgegangen sind, also Tiffany Stratton gegen Charlotte Flair und auch Gunther gegen Jey Uso, die treffen nicht nur auf Gegenliebe. Kai, wie geht's dir denn da bei diesen beiden Match-Ansetzungen? Fühlt sich das so groß an wie für eine WrestleMania würdig?
Was zuerst? Die Frauen oder die Männer?
Ist mir egal, such's dir aus. Machen wir die Männer zuerst.
Ich finde diese ganze Jey Uso-Thematik super schwer zu beurteilen. Weil das ist eigentlich all das, was Leute immer gewollt haben. Jemand kam quasi von selbst, nennen wir es jetzt mal over. Also es war jetzt nicht Roman Reigns damals, ne? Also so kam hier von selbst over. Wir haben Jey Uso wirklich wachsen sehen. Wir haben einen Rumble-Sieger bekommen, mit dem so keiner gerechnet hat. Und wir kriegen diese klassische Jäger-Redemption-Story. Cool. Eigentlich das, was Leute immer wollen. So, Rumble-Siege, oh, alles ist immer so vorhersehbar, langweilig. Jetzt kommt aber dazu, dass Leute sagen, ja, aber ich wollte, dass Cena gewinnt. Deswegen ist alles andere Kacke. Das ist ja immer so ein Problem. Ist nicht das, was ich möchte, deswegen ist schlecht. Weil ich finde, auf einmal wird auch so ein Jey Uso sehr stark kritisiert für Sachen, die die ganze Zeit schon da waren. Also es ist so dieses, ja, oh, der ist nur eine Catchphrase und der kann ja gar nichts und Gunther ist eh viel, der viel bessere Wrestler, jede Jey Uso-Promo ist gleich und ich muss trotzdem sagen, also ich gehe da ein Stück weit mit. So, natürlich ist ein Jey Uso eine Catchphrase, aber wir haben auch schon ganz oft gesehen, dass Charisma teilweise sehr viel wichtiger ist als In-Ring-Work. Ne? Also ja. Das sehen wir auch, sind wir mal ehrlich, auch bei einem LA Knight, der ist jetzt auch nicht der überragendste In-Ring-Worker, wo du sagst, mal jedes Match, aber da lecke ich mir die Finger nach, aber yeah, ist halt geil. Und auch ich natürlich, als großer bekennender Joe Henry-Fan, ist auch nicht der geilste Wrestler. Nee. Trotzdem gehen wir da ab wie sonst was. Also ich finde es da so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen. Es war so dieses, ach, Jey Uso war nicht das, was ich wollte, aber irgendwie war es dann auch eine Überraschung, aber es ist nicht die Überraschung, die ich haben möchte. Weil prinzipiell finde ich die Kritik an einem Jey Uso komplett legitim. Das Problem ist da auch so ein bisschen, glaube ich, wie man aktuell die Geschichte erzählt. Ja. Weil die ist super langweilig. Es ist jede Woche das Gleiche. Und klar hast du Gunther, der packt dann geile Matches aus gegen irgendwelche Leute. Aber auch dann zu sagen, entweder Jey Uso wrestelt gegen jemanden und Gunther macht danach den Beatdown oder Gunther hat irgendwie wirklich wieder ein starkes Gunther-Match, hält dann zu lange den Sleeper, damit dann Jey Uso rauskommt. Das ist keine geile Story.
Das sehe ich auch als einen Grund. Tatsächlich sehe ich diese Erwartungshaltung, die wir damals vor dem Rumble gehabt haben, inzwischen nicht mehr als das große Problem an. Das war, glaube ich, damals für viele ein Problem. Haben wir auch ein paar so gesagt. hat man auch immer wieder lesen können. Aber ich glaube, das hat sich ja mittlerweile ja geregelt. Auf natürliche Art und Weise. John Cena gewinnt die Chamber, John Cena turned heel. Das heißt, wir haben dieses Match John Cena gegen Cody halt auf einem anderen Wege doch bekommen. Also eigentlich sollte das kein Ding mehr sein. Was ich jetzt wirklich als das größte Problem erachte, ist zum einen diese Position, die Jey Uso zuvor gehabt hat, dadurch, dass er eben auch schon gegen Gunther angetreten ist und verloren hat, kann man natürlich die Geschichte daraus erzählen. Das versucht man jetzt aktuell. Aber mein größeres Problem an dieser ganzen Story ist derzeit, es fühlt sich nicht groß an. Es fühlt sich nicht groß an. Die Geschichte plätschert so vor sich hin, wie derzeit sehr viele Geschichten. Ich habe momentan den Eindruck, als hätte man irgendwann nach Elimination Chamber so auf den Kalender geguckt und gemerkt so, oh Mist, das sind ja gar nicht mehr 4 Wochen, das sind noch ein paar Wochen mehr, die wir hier irgendwie füllen müssen. So hat's auf mich gewirkt. Und letztlich ist ja auch das Programm von Cody gegen Cena, die bewegen sich auch gerade jetzt auch nicht von der Stelle so wirklich. Aber das lasse ich mal außen vor. Ich bringe mal meine Story-Kritik hier an Jey Uso gegen Gunther vor. Jetzt fernab davon, dass ich sage, ich könnte das besser machen, bla bla, will ich nicht sagen. Ich sage nur, was mir daran nicht gefällt. Punkt 1, der mir nicht gefällt, dass wir da noch andere Parteien mit drin haben. Sei es die Alpha Academy, sei es A-Town Down Under. Die haben allesamt da nichts verloren und ziehen Jey Uso in meinen Augen runter, was die Position angeht. Eigentlich sollte Jey Uso sich voll und ganz auf Gunther konzentrieren, anstatt mit diesen Mid- und Underkadern noch zu hantieren. Wie siehst du das?
Ja, das ist, glaube ich, dieses Problem, dass man sagt, wir wollen natürlich jetzt nicht Jey und Gunther in Ring stellen gegeneinander und deswegen, wir wollen aber, dass die wresteln und dann muss man die immer gegen irgendwen wresteln lassen. Das ist gerade so ein bisschen die Lösung wie bei so Tag-Team-Fäden, ne? So, ja, machen wir irgendwelche Einzelmatches. Das ist das Problem. Ich sag mal, ja, natürlich konnte man sich jetzt auch darüber aufregen und sagen, ach Mann, in Schottland, da hätte ich aber gern Joe Henry als Partner gesehen, ne? Sind wir mal ehrlich, hätte ich auch gerne. Und dann war es auch so dieses, hast du auch im Internet gesehen, ja, es ist natürlich Jimmy Uso, oh, wie langweilig. Aber eigentlich ist das, was man da jetzt macht, das erste Mal ein bisschen Story da reinzubringen. Weil jetzt hast du eben Jimmy Uso da drin, der ist einem Jey, würde ich mal behaupten, ein bisschen wichtiger als ein Otis und ein bisschen wichtiger als ein Akira Tozawa, hoffe ich zumindest, für eine gute Beziehung unter Geschwistern. Und jetzt hat dann noch Jimmy dann Gunther Backstage eine geballert, übrigens wirklich ordentlich Saft dahinter gewesen. Und natürlich wird jetzt nächste Woche Gunther Jimmy nach Strich und Faden verwuchten. Der wird den shoppen bis zum geht nicht mehr. Und dann macht auch so ein gewisser Save von einem Jey Uso Sinn, weil, Mann, der verwuchtet da gerade meinen Bruder. Aber sowas hättest du früher machen müssen, weil da fehlt halt immer diese Emotionalität, weil so klar, er ist natürlich Babyface, alles schön und gut, aber was juckt denn jetzt hier die Alpha Academy? Und was juckt denn Gunther A-Town Down Under? Das ist so das Problem.
Der Gerechtigkeitssinn des Jey Uso.
Das ja, ist, eben, genau. Aber,
das ist ein guter Junge.
Ja, ne? Deswegen sage ich, er ist halt Babyface und deswegen kommt er eben raus und hilft dann. Aber dann jetzt eben mit Jimmy, da kannst du mir erzählen. Und auch promomäßig hat sich das ja alles ja nicht so wirklich bewegt. Es waren recht ähnliche Promos, es war das Gleiche. Und wir hatten jetzt auch trotzdem lange keine Promoduelle mehr zwischen den beiden.
Was wir jetzt diese Woche noch gehabt haben, war natürlich so ein Pep-Talk von Jimmy in Richtung Jey Uso. So nach dem Motto, hey, ich will nicht den haben, der jetzt hier an sich zweifelt. Ich will den Main-Event Jey Uso haben. Ich will den, der den Rumble gewonnen hat. Ich will die rechte Hand in der Bloodline Jey Uso haben. Und
da hat man ja auch schön aufgegriffen mit diesen Botches, die jetzt auch in Jey Uso zweimal gezeigt hat. Ne? Das war ja letzte Woche dieser Top-Dollar-Dive, den er da so ein bisschen verkackt hat. Und das war diese Woche dieses Ausrutschen. Wobei, ne, was man vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht war es diese Woche extra, weiß man nicht, ne?
Das war, also ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn man sich so das anschaut, wie sich Jey Uso in Position gebracht hat, wie er dann angelaufen ist. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Absicht gewesen ist.
Aber es geht dann trotzdem,
die Geschichte zu erzählen.
Ja, hat's aber es geht dann trotzdem aus letzter Woche hervor, wo er natürlich offensichtlich gebotcht hat. Und dann hat man aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, botch mal nochmal in Anführungsstrichen, ne? Und dann können wir das eben als Story verpacken. Ist ja auch gut. Nur all solche Sachen, die hättest du, also auch jetzt, wir haben immer noch Zeit bis Mania, ne? Wir haben jetzt den 25.3. Also so, es ist noch, sind immer noch 3 Wochen. Nur diese 7 Wochen zwischen Chamber und Mania, die tun ein bisschen weh und das merkt man.
Nicht nur da, auch bei ganz anderen Programmen natürlich auch. Und das, man hat sehr oft mit ähnlichen Erzählbruchstücken quasi hier gearbeitet, die Attacken auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Jetzt letzte Woche natürlich haben wir gesehen, wie dann auch Jey Uso mal so den Vorteil erringen konnte, indem mal Gunther hier den Belt entreißen konnte, posieren konnte. Diese Woche, ne?
Ja, und man muss ja auch sagen, gerade, also das ist ja auch so ein bisschen das Hauptproblem, auch wenn wir gleich über Charlotte und Tiffany Stratton sprechen, diese Fäden, die gibt es ja sogar schon seit dem Rumble. Also das heißt, du hast nochmal 4 Wochen draufgerechnet, also musst du da irgendwie 10 Wochen füllen, ne? Und das merkst du enorm.
Ja, es zieht sich, es passiert nichts Entscheidendes, nichts wirklich, wo Emotionalität reinkommt. Bei Gunther und Jey Uso hätte man da sicherlich auch Potenzial gehabt, allein aufgrund der Vorgeschichte. Man hat es auch da so ein bisschen probiert, aber es ist wirklich am Anfang nicht aus dem Quark gekommen. Und ich bleib dabei, für mich hat es wirklich da auch angefangen zu kriseln, als man wirklich diese anderen Gruppierungen mit reingebracht hat. Und ich bin auch der Meinung, die Leute, die eigentlich schon so feste Matches haben bei WrestleMania, die müssen auch nicht mehr jede Woche catchen. Die kannst du auch mal rausnehmen, lass die reden, lass sie sich präsentieren, machen Face-Off. Halt die auseinander. Ich finde auch jetzt so ein Tag-Match mit A-Town Down Under gegen die Usos, klar, ist nice to have, ist auch cool für die Crowd, natürlich in Europa. Du kannst auch nicht alle auf die Bank setzen, weil du sagst, ja gut, die haben ja schon ihre Matches bei WrestleMania, schade, lieber Europa-Crowd. Die catchen halt nicht. Absolut logisch, ne? Aber ich finde gerade diese Geschichte leidet massiv darunter, dass du da zu viele Statisten mit dabei hast und dass du eben viel zu wenig Progression, viel zu wenig Emotionalität drin hast. Ich habe auch den Eindruck, dass man es diese Woche geschafft hat, mehr Emotionalität wieder reinzubringen. Zum einen durch diese Selbstzweifel, durch den Pep-Talk, durch Jimmy Uso, und ich glaube auch, dass Jimmy Uso bei WrestleMania eine große Rolle spielen wird. Vielleicht wird genau das, was du gerade sagst, kommende Woche bei Raw dann passieren, nämlich Gunther, lass ihn Jimmy Uso verletzen und Jimmy ist dann erstmal weg. Jey Uso, dadurch ist seine Wut auf Gunther neu entflammt. Auch der Wille, seinen Freund zu rächen. Da haben wir wieder die Rocky-Story, die wir schon letztes Jahr bei Sami Zayn gehabt haben, so ein bisschen. Nur dann ist es Rocky 2 zum Beispiel. Nee, 3 oder 4, je nachdem. Sterben oft Leute bei Rocky und werden verletzt. Und daraus kannst du dann wieder was machen. Und bei WrestleMania kommt dann noch Jimmy raus, auf Krücken, im Rollstuhl, irgendwas. Und motiviert dann seinen Bruder, der vielleicht im Sleeper ist, so nicht aufzugeben und dann durchzufighten. Und damit kannst du dann bei WrestleMania diesen Moment kreieren. Aber der Weg bis zu diesem Moment, der ist halt hart und steinig. Und ich finde auch, dass Gunther dabei nicht so richtig gut aussieht, oder? Wie geht's dir mit dem Gunther?
Also ich finde Gunther eigentlich, also ja, der leidet da drunter, aber ich finde Gunther sieht immer noch recht gut aus. Also klar, der hat sich jetzt eine ballern lassen von Jimmy, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum er dann einfach nur stehen bleibt. So. Aber er war ja trotzdem eigentlich die ganze Zeit der Dominante. Ne, muss man ja sagen. Er hat ja auch die Matches dominiert. Der war da krass. Der hat auch häufig die Überhand in diesen Brawls. Klar, muss auch mal Jay die Überhand haben. Also ich finde, das Problem kann halt da eher sein, dass er so ein bisschen unter diesem Gesamtding leidet. Bitte, was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, es heißt Oberhand, nicht Überhand.
Ach ja, ja stimmt, die Oberhand. Ja, so. Aber was halt der Unterschied ist, ich finde, wir sagen jetzt, okay, was ist gut, was ist schlecht, hier die Fehde, was kann man da besser machen, ne? Aber wenn man jetzt ja so das Internet spiegelt und so Algorithmen sind da ja auch, hat auch noch irgendwie Matt Hardy letztens geschrieben, Algorithmen sind auch sehr gefährlich, weil dann wird das immer befeuert. Aber also wie viele Memes und Reels jetzt auch dazu gibt, dass du sagst, oh ja, richtig Bock auf Mania, wenn dann der Yeatman rauskommt, 70 Superkicks zeigt, 14 Dives und 2 Supersplashs und dann der World Heavy Yeat Champion wird oder sowas. Also ich finde trotzdem, dass auch da so ein Jey Uso Hate sehr geforst, also so dieses, ich muss jetzt Jey Uso hassen, weil das ist jetzt gerade irgendwie cool, wo ich auch, also Kritik komplett legitim, ne, aber es ist eigentlich so viel, was man immer haben wollte und jetzt so, nee, aber so will ich es nicht und deswegen finde ich es jetzt doof. Also jetzt auch da natürlich, so Rusev Day war jetzt auch nicht das Kreativste auf der Welt.
Nee, ich glaub, es ist ja in der heutigen Zeit einfach so, dass sehr stark polarisiert wird. Ich persönlich, also ich stehe Jey Uso nicht negativ gegenüber. Ich finde das eigentlich eine ganz probate Lösung, um quasi auch diese 3 anderen Leute, die jetzt die Hochkaräter ja gewesen sind, nämlich CM Punk, Seth Rollins und Roman Reigns, so gegeneinander zu setzen. Die musst du ja irgendwie freikriegen quasi aus dem ganzen Geschehen und hast es quasi damit überbrückt, dass Jey Uso das macht. Mein Problem ist eben, dass mir diese Geschichte, dafür, dass es eben eines der großen Titelmatches ist, die ist mir zu egal. Und mir sind tatsächlich auch die Teilnehmer relativ egal. Gunther habe ich auf ewig einen Softspot in meinem Herzen für, absolut. und der macht das auch gut, aber die Story fühlt sich nicht WrestleMania-tauglich an. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, was wir hier haben. Es ist bis hierhin viel Zeitspiel, keine große Entwicklung, keine großen Momente auch innerhalb dieser Story, die wir jetzt hier haben. Und da muss halt eben ein bisschen was passieren. Zum Vergleich, wenn wir dann eben Cody gegen Cena nehmen. Klar, wir haben den Rumble, ne? Cena gewinnt nicht den Rumble, erster Moment. Dann kündigt er sich gleich danach für den Elimination Chamber an. Taucht dann nicht mehr auf. Alle so, oh, was, das ist ja eine erbärmliche Farewell-Tour, ist nicht mehr da. Dann gewinnt er auf dubiose Art und Weise Elimination Chamber und schafft es dann eben mit dem Heel-Turn wirklich ordentlich Wellen zu schlagen. Da hat man die Momente geschafft. Deswegen fühlt sich das Match auch größer an. Und deswegen frage ich dich auch an der Stelle nochmal einen Punkt, den auch einige auf Discord besprochen haben. Ist es ein Problem für die Geschichte zwischen Jey Uso und Gunther, dass John Cena gegen Cody eigentlich bei Raw stattfindet und damit quasi das gesamte Spotlight auf sich zieht?
Ja, also ich glaube, das Problem ist auch generell, also weil das denke ich mir mittlerweile jedes Mal, wenn ich von SmackDown gucke, wo ich so bin, ey, wer ist eigentlich bei welcher Brand? Also ich weiß es wirklich nicht, ne? Weil irgendwie CM Punk taucht überall auf und Roman Reigns taucht, gut, der ist meistens bei SmackDown, okay. Aber dann Rollins taucht irgendwie überall auf und also ich weiß gar nicht, welche Fehde zu welcher Brand gehört. Und du hast diesen Brands, es gibt ja aktuell keinen Brandsplit, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Also so, dann ist Jimmy Uso kommt dann auch nochmal rüber ganz kurz und das ist dieses Hin und Her. Also du kannst gar nicht mehr sagen, die Fehde ist da und die Fehde ist da. Und dadurch, dass dann natürlich Cena großteils bei Raw ist, weil natürlich Netflix, da muss er halt entsprechend ballern, überschattet das auf jeden Fall die Fehde von Gunther und Jay, weil das passiert natürlich alles nur in der Midcard. Also sogar der IC-Belt und die Damen-Tech-Belt sind im Main-Event so teilweise, ne? Aber Jay und Gunther nie. Und das spricht irgendwie nicht für die Wertigkeit.
Das ist halt eben auch mein Problem. Man hat hier eine ganz klare Abstufung. Man präsentiert es nicht als Main-Event. Man sagt, du gewinnst den Main-Event bei WrestleMania, aber es ist de facto nicht der Main-Event. Also es ist noch nicht mal der emotionale Main-Event oder irgendwas dahinter, sondern es fühlt sich halt an wie ein weiteres Programm, was du auch für WrestleMania hast, was du nochmal aufbauen musst.
Und ich glaube auch mittlerweile, dass auch immer mehr gezeigt wird, egal was gesagt wurde, dass es halt wirklich kein Main-Event sein wird.
Ja.
Also ich glaube immer noch, dass es trotzdem, wäre es immer noch ein krasser Closing-Shot, wenn du überlegst, Jey Uso gewinnt das Ding und auf einmal sind da irgendwie so 70.000 Leute am Abhieten.
Hietest du mit?
Klar, einfach aus Prinzip. Natürlich, also bitte dich. Aber natürlich bin ich für Gunther. aber Fähnchen im Wind. Also sind wir mal, also das,
ja, ja,
das
klar.
Sind ganz, ganz krasse Bilder, ne, die du auch auf Jahre in irgendwelchen Compilations sehen wirst. So, weil davon lebt das Ganze ja auch, muss man ja ganz klar sagen. Also, weil du kannst dich jetzt noch beschweren und sagen, oh, die Fehde, ne, was wir ja auch machen, aber du guckst jede Woche in die Halle, Jey Uso kommt raus, Abriss.
Ja. Das ist halt das Kuriose an der Geschichte, ne? Weil ich mittlerweile auch glaube, dass ganz viele dabei sind, die sagen, ich habe hier Trillionen Dollar bezahlt, Trillionen Euro bezahlt für so ein blödes Ticket. Ich will jetzt auch einen abhieten. Ich will ja meinen Spaß haben und mich einfach gehen lassen quasi. Ich glaube, das ist wirklich für ganz viele so ein Katalysator. Da muss irgendwas raus, ne? Die Welt ist, die Welt geht zur Runde, alles ist scheiße. Ich hiet jetzt einen ab, ist okay.
Kann sein.
Nein, aber wie gesagt, mein Problem ist da wirklich diese Tatsache, dass wir dieses Match, was durch den Rumble aufgebaut ist, das dürfen wir nicht vergessen, um was um die World Heavyweight Championship geht, wie du richtig gesagt hast, hauptsächlich in der Midcard sehen, wo andere Programme deutlich dominanter dargestellt werden. Ich finde zum Beispiel, ich habe gerade richtig Bock auf einen IC Championship Smunch Match, was wir dann bekommen, einen Four-Way oder was wir auch immer da rauskriegen. Das bauen die gerade gut auf.
Aber ja, aber weil, also das ist ja auch noch nicht aufgebaut. Das ist so ein bisschen das Problem. So,
ja, ja.
Du musst es ja aufbauen, weil also Jay gegen Gunther gibt's ja schon. Das ist ja, das Match ist schon auf der Card. Und das IC-Match ist eben noch nicht auf der Card. Und das heißt, du hast jetzt 3 Wochen zu sagen, was passiert da? Klar, da kannst du einfacher Programm machen, als zu sagen, okay, das Match gibt's, wie geht's jetzt weiter? Na, also, ich verstehe natürlich auch das Problem, aber das solltest du schon irgendwie lösen können als Booker.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht dann auch ein Problem der kreativen Führung dahinter, Papa Triple H?
Ja, natürlich. Also, auch da wieder so dieses Internet-Narrativ, Triple H, jetzt ist alles nur noch schlecht, wo ich auch so bin, ach Leute, das ist jetzt auch irgendwie viel zu einfach, ne? Weil, also auch da habe ich letztens dann so einen Post gesehen, da ging es dann auch noch, kommen wir gleich noch zu, da waren dann hier Charlotte gegen Tiffy und Jay gegen Gunther, das waren so, das sind seit Jahren die schlecht aufgebautesten Mania-Matches. Ich bin so, Alter, wir hatten Jerry Lawler, wir hatten Michael Cole gegen hier, wie hieß er nochmal, der Kingman, doch, so Jerry Lawler.
Jerry Lawler, natürlich.
Ja,
Jerry
so Lawler, im Kiss My Foot Match, so, sag mal, seid ihr alle komplett bescheuert? Wir hatten so viel, wir hatten Alberto Del Rio als Rumble-Sieger.
Weißt du noch, warte mal, weißt du noch, dass wir sogar ein Titelmatch gehabt haben, was nur per Match-Grafik angekündigt worden ist, nämlich damals Goldberg gegen Braun Strowman, weil Roman Reigns ausgefallen ist?
Ja, also all solche Sachen, also so, wo ich dann auch so mittlerweile so Posts sehe, so, ja, wisst ihr noch, ja. Smackdown vor Jahren, so, nee, also hört mal auf, alles immer so verrum. Wir hatten richtige Scheißzeit die letzten 10 Jahre. Jetzt tut man nicht so, als wäre das, also wir können froh sein, dass wir jetzt uns darüber beschweren können, dass Gunther gegen Jey Uso so schlecht ist, in Anführungsstrichen. Alter, weißt du, was wir für Part-Time-Manias hatten in den letzten, wie viel Müll da war? Und da waren so coole Sachen wie, oh, Zack Ryder gewinnt den IC-Belt, toll, wir freuen uns alle. Ja, Raw After Mania, hier Zack Ryder, Mittelfinger, du gewinnst hier gar nichts. Also, ich finde, da muss man auch mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Die Kritik immer gut und immer angebracht, aber so dieses, das Schlechteste seid, die langweiligsten, nicht so, nee, davon sind wir ganz weit entfernt.
Davon sind wir ganz weit entfernt, aber muss auch sagen, dass natürlich WWE auch zuletzt die Werbetrommel ordentlich gerührt hat, die Hype Tirade ordentlich angeheizt hat und auch die Ansprüche. Die
Preise ordentlich angezogen hat.
Bitte was? Die Preise auch angezogen hat? Ja, genau, das auch noch gemacht hat. Und die Ansprüche sind doch einfach gestiegen. Das muss man auch sagen. Wir haben jetzt auch nicht mehr die Entschuldigung. Ja, da ist halt so ein alter, seniler Mann mit komischen Vorlieben im Hintergrund, mit Pipi-Kacke-Humor. Ist halt so, aber wir gucken es halt trotzdem aus irgendwelchen Gründen. Sondern jetzt haben wir eben Triple H am Ruder und ich glaube, da sind auch und die, in der Anfangsphase gerade auch natürlich diese große Bloodline-Story und all das drumherum, was so große Momente kreiert hat, man vergisst ja auch sehr viel dazwischen. Ne? Das hat auch einen AJ Styles letztens in Interviews gesagt. Er meint auch so, dass die Zeit bei WWE hat seine komplette Wahrnehmung auf Wrestling verändert. Er meinte auch, früher hat er gedacht, es geht wirklich ums Wrestling. Aber de facto ist es halt eben so, dass man sich nach einiger Zeit an bestimmte Dinge, auch an Matches, was in den Matches passiert ist tatsächlich, gar nicht mehr erinnern kann. Du kannst dich vielleicht noch an das Ende erinnern oder an große Momente innerhalb der Story, aber du kannst dich nicht mehr an die Kleinigkeiten erinnern. Und so ist es auch innerhalb der Bloodline-Story zum Beispiel.
Also ist ja bei allen möglichen Sachen, genau. So, auch wenn du jetzt an AJ Styles denkst, so, wenn du dir jetzt sagst, ey, der ist jetzt quasi 9 Jahre da, da bist du so, ach du meine Güte. Aber das war doch, ja, der hat doch nur geile Matches gehabt. Da war doch Cena beim SummerSlam. Und wisst ihr noch, als er gegen Jinder Mahal im Belt gewonnen hat, kurz vor Survivor Series, das war ja alles immer überragend. Ne, und also das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist eigentlich eine sehr gute Aussage. Dazwischen ist halt auch häufig Luft, aber das vergisst man, weil man blickt dann zurück und sagt, oh, das war alles geil und weiß auch, das tolle Smackdown 2016. Ja, wir hatten aber auch ganz viel schlechtes Smackdown. Egal. Ich würde sagen, lass uns dann einmal kurz den Sprung rüber machen zum anderen schlechtesten Rumble-Sieger aller Zeiten bei den Frauen.
Siegerin.
Kommen wir zu Charlotte gegen Tiffany Stratton. Und wir haben ja schon häufiger gesprochen, dass wir die Fehde nicht so gut finden und dass wir auch da natürlich sagen, ach, Tiffany hat eigentlich alles das, was sie ausmacht, so ein bisschen auch verloren, außer den Moonsault. Und ich finde auch gerade dieses letzte Promo-Segment, wo sie ja dieses Face-by-Face hatte mit Charlotte.
Ja.
Und das ist traurig, aber wie schlecht Tiffany Stratton da aussah gegen Charlotte. Also so, weil da kam ja auch nichts, also ich sag mal, die sonstige Tiffany Stratton, die wir sonst kannten, ne? Da hättest du mal vielleicht irgendwie Scheidung angesprochen oder sowas. Da wird mal ordentlich geschossen, à la Matt Riddle, Seth Rollins, wie wir das mal hatten. So, wo sie sagen, so, Mann, das ist richtig krass. Aber das war nur face-mäßig, ja, und oh, ich bin jetzt hier die Zukunft und du wolltest ja gar nicht und du hast doch nur Angst vor mir. Und Charlotte ballert halt raus. Und ja. Das sag ich als jemand, der Charlotte absolut nicht mag. Aber die war so unterlegen in dieser Promo, weil sie auch, also ich finde, du merkst auch, dass sie sich gar nicht findet in dieser Face-Rolle, die sie gerade hat.
Ja. Und hier ist tatsächlich nicht das Problem die Rumble-Siegerin. Ich finde, Charlotte, die macht ihren Job gerade gut. Die macht das, was sie machen soll. Das macht sie gerade. Die wirkt dominant, die wirkt souverän, sie wirkt unsympathisch. Die ist genau das, was ihre Rolle sein soll. Ich habe da nichts dran auszusetzen. Und ich bin auch, du magst Charlotte gar nicht, ich mag Charlotte, wir geraten da häufiger wegen Ananda. Aber ich finde, die macht ihren Job jetzt gerade richtig, richtig top. Das ist ihre Aufgabe. Aber auch da wieder Kritik an dem, was da hinten abläuft. Du musst eine Tiffany schützen. In solchen Promo-Geschichten, die ja, die, das wird ja nicht 100% live ablaufen. Da wirst du ja einen Delay dazwischen haben oder eventuell sogar vorproduziert. Es wirkte hier so, als hätte Tiffany keinerlei Munition gegen das, was na, Charlotte ihr hier entgegenbringt.
Ja.
Und dann wiederholt sie teilweise Sätze einfach, weil sie gerade nichts hat, diese Sache mit, ja, du schützt einfach kaltes Wasser. Wenn irgendwas heiß ist, schützt du kaltes Wasser drüber, Charlotte. Und das hat sie ja zweimal gesagt. Beim ersten Mal ist schon nicht gezündet.
Ja.
Und dann hat Charlotte nochmal gesagt, jetzt hat sie quasi eigentlich nochmal so eine Chance gegeben, sich nochmal was Besseres einfallen zu lassen. Und dann hat sie einfach nur das gesagt, ja, wie ich gesagt habe, so und so. Und das ist natürlich ein Promo-Duell, wo es darauf ankommt, Spitzen zu setzen, wo du auch nuanciert und on point die Pointen setzen musst, ist das eine absolute Bankrotterklärung, wenn du da nicht rauskommst. Und die sah da eben aus, wirklich, das war wie Lehrerin und Schülerin. Charlotte, ja. Souverän, die hat auch nichts, das war jetzt auch nichts Weltbewegendes, was die gesagt hat, aber die war ruhig, wenn man so schön sagt, calm and collected, die hat ihre Punkte gehabt, die hat sie ihr vorgetragen und Tiffy hatte leider, außer der letzten Zeile, mit dieser Sache so nach dem Motto, ja, hier, deine Zeit läuft ab oder du läufst nur auf Tiffy-Time sozusagen, ne, dass ihr entscheidet, wann Charlottes Zeit zu Ende ist. Das war das Einzige, wo ich dachte, ach, guck mal, wenigstens zum Ende haben sie sich was überlegt. Ne? Aber dazwischen war es eine Katastrophe. Ich habe davor gesagt, so, hilft doch jemand dieser armen Tiffy, bitte.
Ja. Also klar, natürlich ist auch immer dieses Ding, die ist noch sehr jung, ne? Also das kann man ja immer noch so ein bisschen schützend davor halten, aber gerade wo du sagst, so Sachen sind ja produziert. So, man, da muss doch jemand auch so ein bisschen helfen. Und ich stelle mir das jetzt vor, dass ein Unternehmen gut funktioniert und auch gewisse Abläufe hat und Freigabeprozesse. Und dass man sagt, okay, so diese Promo nimmt jemand ab. Du kannst doch nicht sagen, das guckt jemand und sagt, es ist perfekt. Super, Tiffany Stratton kommt richtig gut rüber.
Ja.
Das kannst du mir halt nicht erzählen. Und ich weiß auch nicht, wie da die Aussage ist, ob man sagt, okay, du bist wirklich face, du darfst gar nicht böse sein. Ne? Weil dieses Arrogante, das hat sie ja immer gut verkörpert. Ne?
Ja.
Und die Frage ist jetzt eben nur, war es dann wirklich nur, ach, ich bin so ein bisschen bitchy 0815 Heel? Das, was ich auch mal eine Zeit lang bei der ganz alten Alexa Bliss hatte, ne? Wo auch wenig Substanz hinter ist. Aber gerade wenn du Face bist, dann muss da Substanz hinter sein. Weil es kann nicht nur immer alles sein, Hulk Hogan, so, ne, gut, schlechtes Face, aber so nach dem Motto, dieses Eat your vitamins, say your prayers.
Ja.
So, das geht eben nicht. Und gerade auch nicht, wenn halt Tiffy aus dieser vorherigen Rolle kommt und dann ein 1-gegen-1 Promo-Duell hat, wo man sagt, okay, man beschießt sich jetzt und du hast halt wirklich gar keine Munition. Das ist schwach. Also, weil eigentlich, so, sie hätte ja wirklich nur, wie ich gerade gesagt habe, so, lass einmal so in die Richtung gehen, hier, bla, 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 du kannst eh, bei dir läuft nichts, deine Ehen oder so ein Kram. So, das wäre doch sofort geklippt worden, das wäre sofort Crowd Reaction, oh, hat sie nicht gesagt. Ne, also, allein sowas. Und das wäre sofort cool, in Anführungsstrichen, gewesen. Verstehe ich nicht.
Wir haben das in der Vergangenheit häufiger gesehen, dass Talente, nachdem sie vorher so der coole Heel gewesen sind, der so ein bisschen über die Grenzen hinausgehen konnte, dann mit dem Babyface-Turn langweilig geworden ist. Eines der prominentesten Beispiele ist eine Kevin Nash Diesel zum Beispiel, wenn du mal zurückgehst.
Wir haben das in letzter Zeit häufig gesehen, nimm so ein Beispiel von vor 30 Jahren.
Ja, aber das ist mir wirklich gerade eingefallen, der halt wirklich vorher so edgy gewesen ist, das ist wirklich vor 30 Jahren, das stimmt, aber der vorher wirklich edgy gewesen ist und die Leute cool fanden. Und dann hast du mir auf einmal sehr, sehr viel davon genommen und plötzlich zum Champion gemacht. Deswegen wollte ich den Vergleich machen, weil er ist quasi ähnlich, wie es eine Tiffany Stratton jetzt auch geworden ist. Sie ist ja quasi mit dem Champion-Gewinn zum Babyface geturnt. Und bei Kevin Nash hat man es damals zeitgleich angestoßen. Aber letztlich der Titelwechsel hat dann endgültig zementiert, dass er zum Babyface geworden ist. Und so war es ja bei Tiffany im Endeffekt auch. So, und bei beiden hat man dieses Problem gehabt. Und ich habe hier wirklich das Gefühl gehabt, dass Tiffany einen Maulkorb hat. Und das passt auch nicht mehr ins Jahr 2025. Wir sind davon weg, dass es keine Außenwelt mehr gibt, sondern in der es Dirt Sheets gibt und so weiter und so fort. Es macht auch keinen Sinn, irgendwie eine Charlotte hier zu schützen, weil die ist dominant, die ist on top, was die Damen-Division angeht. Das ist nun mal einfach so. Deswegen, hier sehe ich wirklich das ganz, ganz große Problem beim Storytelling, beim Writing und dass da auch. Wir haben Bron Breakker angesprochen letztens, wo wir gesagt haben, Mensch, der hat eine gute Entwicklung durchgemacht. Dann haben wir rausgefunden, Mensch, Triple H hat dem handverlesen Paul Heyman zur Seite gestellt. Hier, Paul, guck mal auf die Charakterentwicklung, guck mal bitte auf die Promos, guck auf die Art und Weise, wie der sich präsentiert. Und plötzlich, guck mal, aus dem eintönigen 0815-Monster Braun Breaker wurde wirklich was Interessantes. Und wo wir jetzt, glaube ich, uns beide einig sind, okay, wenn der jetzt nächstes Jahr, übernächstes Jahr, sich einen von den großen Gürteln holt, würde mich nicht überraschen, ehrlich gesagt.
Also was Interessantes finde ich immer noch übertrieben, weil das ist jetzt, also der Charakter hat jetzt nicht irgendwie Tiefen oder sowas, ne? Muss man jetzt ja trotzdem sagen. Also,
ja, aber er macht ja schon sowohl von der Gestik her, vom Selling her, von der ganzen, ja, genau, Geschichte her, da kommt eine gewisse Tiefe aber in den Charakter langsam rein. Deswegen, ich will den jetzt nicht übermorgen zum World Champion machen, ne? Aber gib dem noch ein bisschen Zeit, lass da jemanden drauf gucken. Und das ist genau das, was mir bei Tiffany fehlt. Nämlich, dass da das wirklich das Gefühl hast, okay, auf die setzt man, sondern ich habe das Gefühl, die hast du ins kalte Wasser geschmissen und sagst du, okay, jetzt schwimm mal, Tiffy. Das hast du doch bei NXT auch so gemacht.
Ja, und was ich halt auch da nicht, also ich frage mich natürlich, aber jetzt ziehen wir uns mal alle ganz kurz einen kleinen Aluhut auf, ne? Man weiß natürlich nicht, ob jetzt eine Charlotte sagt, das und das, darüber sprechen wir nicht, ne? Weil ich sag mal, falls jemand die Stellung haben könnte, dann wäre es eine Charlotte. Aber sagen wir jetzt mal, du kannst machen, was du willst, ne? In so einer Promo. Und du musst jetzt ja nicht Gott weiß, wie ekelhaft sein. Aber auch so ein, zwei Kommentare über plastische Chirurgie, ne? Also, du kannst da schon auch feuern, wenn man sagt, du darfst. Das ist halt immer die Sache, ne?
Ja.
Also, du musst jetzt nicht ekelhaft sein, aber du kannst da schon verschiedene Sachen machen.
Lass ruhig den Tiffy-Troll raus, sozusagen.
Ja.
Ja, bin ich komplett dabei. Letzte Woche diesen Brawl zum Beispiel, den fand ich ganz ordentlich. Also da hat man ja auch so ein bisschen Feuer gesehen bei Tiffy, aber jetzt diese Woche war für mich dasselbe Getöse wie vorher, dass sie eben da wie die zweite Geige ist. Und ich habe ja im Vorfeld auch immer so ein bisschen diesen Rumble-Sieg von Charlotte verteidigt, mit dem Motto, ja, wenn danach Tiffy als größerer Star aus der ganzen Geschichte rausgeht, dann bin ich damit d'accord, dass man dafür sozusagen Charlotte den Rumble-Sieg gibt, weil de facto braucht sie den jetzt nicht, um ihr Standing zu untermauern. Müssen wir gar nicht drüber sprechen.
Aber dann hättest du halt die Chamber gewonnen, ne? Also.
Ja, aber mein Problem ist gerade, ich sehe gerade nicht, wo jetzt Tiffy hier als größerer Star rausgeht, weil bis jetzt fehlt mir das. Und bis jetzt ist das genau Gegenteil.
Ja.
Und ich bin dann mal gespannt, wie man die nächsten Wochen aufziehen wird, damit man da quasi wieder die Kurve kriegt, damit Tiffy auch wirklich nicht nur als dieser Underdog aus der Geschichte rausgeht. Das ist ja nicht mal Underdog. Ist es Underdog oder ist es einfach nur Opfer?
Ja, also unterlegen hätte ich auf jeden Fall gesagt. Dann kannst du dir aussuchen, in welche der beiden Richtungen du gehst.
Also da tue ich mich halt wirklich gerade so schwer mit, ne? Und wie du schon sagst, also eigentlich kann die das, aber sie wirkt halt eben hier, als wenn man ihr den Stecker gezogen hätte und als ob man wirklich gesagt hätte, bestimmte Dinge darfst du nicht sagen. Ja, keine Munition, wie wir jetzt schon mal gesagt haben. Im Ring, ich bleib dabei. Also ich glaube, das wird für WrestleMania trotzdem ein tolles Match werden mit den beiden, wenn die harmonieren. Aber so am Mikrofon harmonieren sie gar nicht. Und in der Geschichte harmonieren sie eigentlich auch überhaupt nicht. Ne? Und
Nee. Ich
glaube, das sah auf dem Papier attraktiver aus, als es dann jetzt letztlich rausgekommen ist. Wir haben noch ein paar Wochen bis WrestleMania. Mal gucken, was dann jetzt diese Woche auch wieder passieren wird. Aber ich tue mich da wirklich extrem, extrem schwer mit.
Und muss man dann auch ganz klar sagen, ne? Um wieder dieses Nostalgie-Narrativ zu bedienen. So, lass die jetzt ein richtig geiles Match abreißen, ne, was richtig Bock macht. Dann wird auch keiner in 6 Jahren sagen, weißt du noch, wie langweilig die Fehde zwischen den beiden war? Dann werden die Leute sagen, oh, dieses Mania-Match, Tiffany Stratton, die war Upcoming Champion gegen Charlotte, quasi Veteran. So, du weißt doch, wie es ist.
Ja.
Also, ne, das wird dann höchstwahrscheinlich genau so werden. Weil bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß nicht mehr genau. Aber wir hatten auf jeden Fall auch mal irgendwann eine Rhea-Charlotte-Fehde, wo auch Rhea recht blöd aussah. Ich weiß nicht, ob es die Mania-Fehde war.
Doch, das war die Mania-Fehde.
Ja. Und da spricht jetzt auch keiner mehr drüber. Jetzt ist, oh, Rhea, Superstar, alles toll. Und ja, weiß noch, wie die Charlotte besiegt hat. Das Match war eines der besten Matches dieser Mania in L.A. Darüber, dass die Fehde nichts war, spricht auch kaum noch einer.
Ja. Rhea Ripley ist natürlich auch erstmal lange Zeit auch erstmal durch sehr, sehr viel Scheiße durchgegangen. Ne? Ja. Also ich meine, die war auch mal im Judgment Day, bevor der Judgment Day irgendwie eine Bewandtnis gehabt hat, ne?
Klar.
Deswegen, die hat auch dann wirklich erstmal zeitlang Aufbau hinter sich haben müssen. Ne? Und letztlich dieses Match zwischen Charlotte und Rhea, Das war doch bei, war das nicht bei der Covid-WrestleMania, wenn ich mich
erinnere? Also ja, die hatten ja einmal die Covid-Mania und dann hatten sie ja danach nochmal das bei der Mania in L.A. bei 39. Da hatten sie ja dieses super krasse Match, was dann auch
stimmt,
schon gelobt wurde.
Stimmt, genau. Aber das hat es dann eben auch nochmal gebraucht, um...
Ja, aber ich meine, aber auch bei diesem Match war der Aufbau nicht sonderlich gut.
Ja, das kann sein. Aber nichtsdestotrotz, also damals, also ich habe jetzt an dieses erste Match gedacht.
Ja, ja, geht das nochmal was ganz, ja, ja.
Und schade, wo Rhea dann weinend am Ring gesessen hat, wie ein Häufchen Elend irgendwie. Ja,
aber, also du weißt eben, was ich, das ist so ein bisschen dieses, also ich finde sowieso, das Argument kann man halt jetzt irgendwie immer bringen zu sagen, ja, und dann ist das Match krass und dann denken die Leute nur daran. So ein bisschen, der Moment heiligt die Feder, so ein bisschen, um das Sprichwort umzudrehen. Und das sehen wir eben in ganz, ganz vielen Sachen. Trotzdem ist das, wenn man in dem Moment selbst, in dieser Fehde selbst drin ist, ist es halt keine Entschuldigung.
Ja. Es ist halt gerade echt ein Problem. Und das ist tatsächlich für mich jetzt auch, ich meine, du hast diese Vorfreude, ich fahre zu WrestleMania und es ist alles, ne, es ist ja auch immer eine gewisse Spannung da. Ich sehe diese Problematik, die wir jetzt hier an der Spitze sehen, bei ganz vielen anderen WrestleMania-Matches auch. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also Reigns, Punk, Rollins, habe ich Bock drauf, nehme ich mit, passt für mich. Genauso Randy Orton gegen Kevin Owens, was jetzt schon feststeht. Diese Dreierfehde mit Io, Rhea und Bianca, die ist mir gerade ein bisschen zu konfus, ehrlich gesagt, was so viele Punkte angeht. Ne? Ich finde, die Io wirkt da gewollt, wie das fünfte Rad am Wagen natürlich. Die Sache mit dem illegal unterschriebenen Contract, natürlich auch so ein bisschen Hanebüchen und dass man
sich. Ach, das fand ich ganz cool.
Ja, es ist Wrestling, ne? Es ist Wrestling.
Also auch da passiert was. Da passiert jede Woche was.
Das stimmt.
Und da hast du jede Woche eine neue Entwicklung. Natürlich aber auch nur, weil das Match noch nicht steht. Das ist, ne? Aber, also da kann ich mich eigentlich wenig drüber beschweren. Natürlich können sie jetzt auch wieder entwickeln und sagen, es ist doch eh klar, was passiert, aber wo ich dann auch bin, also komm, für eine von beiden Seiten muss ich entscheiden.
Ja. Ich finde, es ginge da noch ein bisschen mehr, finde ich. Aber ich glaube, da ist man wirklich, man beschreitet da diesen Weg. Ne? Und wir haben auch eine Lehre daraus gezogen, falls ihr irgendwie mal einen Mietvertrag unterschreiben wollt oder falls ihr eine Wohnung haben wollt und der Mietvertrag wird vor euch unterschrieben, unterschreibt einfach mit drauf.
Ja.
Und dann seid ihr auf jeden Fall mit dabei.
Ja.
Nein, aber es ist
zwei übereinstimmende Willenserklärungen gibt's nicht. Reicht, wenn mein Wille damit d'accord ist.
Genau. Was ich aber trotzdem sagen muss, jetzt auf der Road to WrestleMania, mich haben jetzt auch die letzten Auftritte von John Cena nicht so gefesselt. Wir haben beim letzten Mal noch hier über den Heel-Turn von John Cena gesprochen, über die Wellen, die der geschlagen hat. Haben auch so ein bisschen über unsere Wünsche und Erwartungen gesprochen. Vor 3 Wochen müsste das gewesen sein, eine Woche nach Chamber. Wie ist denn das jetzt bei dir, lieber Kai? Wir haben jetzt diverse Promo-Duelle der beiden gesehen. Wir haben darüber auch im Magazin gesprochen, also wir beide nicht, aber die jeweiligen Menschen hier aus Headlock. Wie geht's dir jetzt mit diesem Match?
Ich habe sehr viel Bock auf das Match. Dieses Match ist riesig. Ne? Also von den Namen her, das ist also viel mehr mit aktuellen Wrestlern, larger than life, kannst du aktuell mit dem Roster, was du so hast, nicht kreieren. Meiner Meinung nach. Und ich rede jetzt nicht von, ja, Taker hat mal irgendwann mal im Ring gestanden und jetzt vielleicht machen wir Taker gegen The Rock oder sowas. Also ich rede jetzt wirklich, was möglich ist und auch realistisch.
Ja.
Was Größeres kannst du nicht kreieren. Das Problem da bei mir ist, man hat natürlich auch viel erwartet, was ist mit Cena, anderes Gear, anderes dies, anderes das, anderes Theme, ne? Man weiß natürlich nicht, was noch kommen wird. Das Hauptproblem ist, alles, was Cena sagt, stimmt zu 1000%. Es ist so dieses, so, ja, jetzt seid ihr für mich, ihr wart aber eigentlich immer gegen mich, ihr habt mich gehasst, ich bringe den Spinnerbelt raus, den habt ihr auch gehasst. Ne? So dieses, ihr wolltet immer, dass ich verliere, so, ich habe alles für euch gemacht und dann auf einmal hieß es, ach, der gewinnt aber zu viel, den finden wir jetzt kacke, oh, John Cena sucks, ne? Alles, was er sagt, stimmt und jeder Satz ist ein Treffer. Das Problem ist, dass du schon so viele egale Heel-Turns hattest, wo der Heel sagt, ihr wart eh nie für mich, ihr habt euch immer gegen mich gestellt, also diese Art der Promo hast du schon 20 Mal gehört bei Heel-Turns, von dir so, da kommt so Big Show raus, ja, ihr habt euch gegen mich gestellt, so, Bruder, du warst mir immer egal, ne, so. Und das sagt Cena jetzt eben auch, was keine neue Promo ist. Das Problem ist, es hat aber auch noch nie so sehr gestimmt wie bei John Cena. Und das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sich diese Heel-Promo mit, ihr mochtet mich nie, ihr wart immer gegen mich, schon 20 Mal gehört habe. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem man steckt. Weil wahrere Worte kann John Cena nicht sprechen, die einen Heel-Turn rechtfertigen. Nur das hatten wir halt eben schon von Leuten, bei denen es 10% so glaubwürdig war. Trotzdem hast du es schon mal gehört.
Haben wir uns da vielleicht auch zu viel von versprochen? Oder waren die Erwartungen da zu hoch an die ganze Geschichte, dass da jetzt irgendwas Bahnbrechendes passieren wird? Ich meine, John Cena verspricht, dass er Wrestling für uns ruinieren wird.
Ja. Er gewinnt den Belt und geht zu AEW. Ja, also ich frage mich halt auch so ein bisschen, weil ich wirklich nicht weiß, was genau man erwartet hat. So, kommt er jetzt raus und spuckt in eine Crowd und ist jetzt, ich mache jetzt Heelwork und da hat jemand eine John Cena-Kappe und die haue ich dem jetzt mal vom Kopf oder sowas. Das wird ja gar nicht passen, meiner Meinung nach.
Was hast du denn erwartet?
Ich glaube, so eine Art Peacemaker. Also mehr non-PG, mehr härter, mehr gritty, weniger weinerlich. Das ist gerade so ein bisschen das Problem. Weil es stimmt alles, was er sagt, aber er wirkt dabei sehr belehrend. Und ich bin nicht sauer, ich bin einfach nur enttäuscht von euch mäßig.
So wie der Vater, wenn du einen Fehler gemacht hast.
Ja, genau, aber so ist es ja wirklich. So dieses, Leute, ihr macht mir das so einfach. Seht ihr, alles, was ich sage, stimmt. Ihr chantet what? Ihr macht das so einfach. Ihr chantet John Cena sucks. So, ne, also so diese beiden Promos, das war ja wirklich so, seht ihr, alles, was ich sage, bestätigt ihr jetzt. Und es ist einfach nur traurig für euch. So bin, ja, aber sag doch mal den Leuten, dass die Wichser sind. Das ist sowas. Ich glaube, sowas habe ich erwartet, so ein bisschen, weil so wie dieses, wo er dann meinte, hier, you sons of bitches, oder so, das habe ich so ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Und nicht dieses Karin-Ritter-Meme, ja, mich hat schon lange keiner mehr gefragt, wie es mir geht oder so. Also, das ist da, glaube ich, der Unterschied zwischen meiner Erwartungshaltung und das, was ich jetzt bekomme. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Es tut mir so leid, aber Actions speak louder than words. Irgendwie fühle ich das nicht, was er da sagt. Also erstmal ist mir das relativ egal, was er da sagt, ob ich jetzt daran schuld bin oder nicht. Tue ich mich halt so schwer mit. Weil eigentlich ist es mir jetzt... Tatsächlich war bis jetzt da nicht ein Punkt in den Promos dabei, wo innerlich so irgendwas bei mir passiert wäre. Sondern es war so, ah ja, interessant, 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 vorbei. Mir fehlt da so ein bisschen der Punkt. Mir fehlt ein bisschen dieser eine springende Punkt, weshalb ich jetzt plötzlich noch stärker emotional invested in diesen Charakter sein soll. Diese Sache mit dem, ne, I'm gonna ruin wrestling for you und I'm gonna retire with a belt und so. Ja, mein Gott, ne? Mach's mal. Also tatsächlich habe ich da so den
Eindruck. 20 Belt, mach, egal.
So. Ja. Mach mal. Ich habe da tatsächlich ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man da Foreshadowing betreibt. Also, dass er auf jeden Fall den Belt gewinnen wird und dass er das dann auf jeden Fall uns sehr lange unter die Nase reiben wird. Mein Problem ist halt eben, ich nehme ihm das nicht so richtig ab. John Cena ist nicht der allerbeste Schauspieler und das merkt man hier eben. Ich finde, er ist sehr bemüht in dieser Rolle, die er da eben spielt. Vielleicht auch, weil er es nicht so 100% gewohnt ist oder wie auch immer, aber er tut sich da in meinen Augen wirklich ein bisschen schwer mit. Ich finde, es ist hartes Overacting. Und damit habe ich tatsächlich so meine Probleme. Und ich kann ihn nicht 100% ernst nehmen, weil es eben so hartes Overacting ist.
Geht. Also ich habe wirklich, also mit dem Overacting habe ich eigentlich keine Probleme. Das Problem ist natürlich klar, John Cena spielt sehr häufig auch in seinen Filmen so ein bisschen was Hölzerneres. So, das hat er auch bei Suicide Squad gemacht, hat auch bei Peacemaker gemacht oder sowas. Ne? Das ist immer so ein bisschen dieser John Cena-Humor, den man auch in Filme reinbringt. Sei es auch dieser Transformers-Film da oder sowas. Da war, glaube ich, auch dabei. Das ist ja mit dieser John Cena-Gag dann so ein bisschen hölzern zu spielen. Also, weil ich halte ihn jetzt auch nicht für einen schlechten Schauspieler. Diese The Marine-Zeiten sind auch vorbei.
Zum Glück.
Meiner Meinung nach.
Da war ein katastrophaler Schauspieler.
Ja, das stimmt. Ja, mein Problem ist halt wirklich, wie ich halt gesagt habe, so alles, was er sagt, stimmt. So, das ist alles korrekt und legitim. Aber es zündet eben nicht, weil ich das zum einen schon kenne oder schon von 1000 anderen Wrestlern gehört habe. Und mir persönlich gehen aber auch so ein bisschen die Emotionen bei Flöten, weil er das ja auch alles emotionslos vorträgt. Wie ich ja gesagt habe, so dieses, ja, alles, was ich sage, beweist hier. Ich habe das gemacht, ihr mochtet das nicht. Also das ist ja alles sehr so halt belehrend. Ne?
Ja. Und
da fehlt das Feuer drin. Also ein Cody kommt dann da raus, bringt das Feuer rein. Die Aussagen sind da jetzt aber auch nicht, wo du sagst, so, boah, das sind jetzt aber Treffer oder sowas. Ne? Aber also nicht, dass er Justine jetzt rumbrüllen muss. Aber also, wenn halt Cody rauskommt, du merkst so, der ist irgendwie aufgebracht, der ist emotional geladen. Und klar, es ist natürlich auch vielleicht Teil dieses John Cena-Charakters jetzt in sich zu ruhen und das ganz ruhig zu betrachten und sagen, ich mach das und genauso wird es passieren und Cody ist so aufbrausend, ne? Aber ich möchte mal gern, dass einer von beiden auch getroffen wird.
Mhm.
Dass nicht nur Sachen gesagt werden, sondern dass mal ein Satz auch connected, wo man so merkt, so, oh. Weil es gibt wenige Sätze in diesen Promos, wo du als Zuschauer oder wo die Crowd reagiert mit, oh, wo dieses Raunen durch die Menge geht.
Das meine ich ja, genau, das meine ich ja. Weil auch für mich kein Satz dabei gewesen ist, der mich jetzt wirklich so in meinen Grundfesten erschüttert hätte oder sonst irgendwas. Und natürlich, es macht ja Sinn, dass er auch gerade diese etwas ruhigere Art und Weise hat zu sprechen, ne? Weil das natürlich auch ein schöner Kontrast ist. Das hat man ja früher auch schon gehabt, ne? Mit Jake Roberts, der ruhig gesprochen, wo du hinhören musst, teilweise geflüstert hat. Jetzt hier, John Cena erinnert mich hier fast schon an Thanos. Weißt du, Thanos, der uns droht dann doch noch, nachdem er zuerst hat Gnade walten lassen, jetzt hat er die Schnauze voll, ne, und jetzt will er dann die gesamte Welt zerstören, wo schon der Nachdruck spürbar ist und hörbar ist, aber wo du noch merkst, dass er eigentlich noch in Kontrolle ist. Trotzdem, mir fehlt hier ein bisschen was. Auch da wieder, wir haben noch Zeit. Aber ich habe so ein bisschen meine Probleme damit, wenn du Woche für Woche quasi hingehalten wirst. Und jetzt diese Woche ja auch, ne, wo dann angedeutet worden ist, da legt man dann den Belt hin und sagt, hier, jetzt hast du die Chance. Ne? Und dann macht er sich fertig, deutet so ein bisschen an, ne, und geht. Finde ich in Ordnung. Ich mag es ja auch, wenn man die Kontrahenten gerade vor WrestleMania so ein bisschen auseinanderhält. Ne? Aber ich tue mich auch mit dem Cody-Charakter jetzt gerade wieder schwer, ne? Der rettet unser Wrestling hier für uns und ist jetzt der Knight in Shiny Armor. Und was ist mit The Rock und überhaupt? Also so ein bisschen mehr Futter, ein bisschen mehr Emotionen, ein bisschen mehr Feuer, größere Cliffhanger. Also das fehlt mir hier gerade so ein bisschen.
Was halt aber, was ich trotzdem sagen muss, der Vorteil ist immer noch, es lebt aber auch sehr von den Charakteren, weil
ja.
Auch nächste Woche, falls, weiß man natürlich nicht, ein Cena wieder rauskommt, werde ich auch wieder da kleben und sagen, was sagt er jetzt? Ich will's, ne?
Ja.
Also, das muss man auch, also ich mache mich jetzt auch nicht größer, als ich bin, dass ich sage so, ach komm, das kippe ich jetzt durch. Nee, ich will auch jedes Wort hören, was er sagt, weil ich wissen will, ist da jetzt dieser eine Satz bei, ist da jetzt dieser eine Treffer bei? Und gerade auch nicht zu wissen, was kommt, was ist mit The Rock, wie, wo, was passiert da, sehen wir ihn nicht, keine Ahnung, ne? Ich habe jetzt auch keine Erwartungshaltung, aber ich habe da noch trotzdem dieses, okay, jetzt, ich darf da nichts verpassen von. Das habe ich trotzdem noch. Und auch wenn das nicht irgendwie so ist, wie ich es mir vielleicht ausgemalt habe, oder ich dachte, ach, es geht eher in die Richtung, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn dann auch ein Cena klar sagt, hier, pass auf, so, Cody, du bist es einfach nicht und ich sorge dafür, dass du es auch nicht wirst. Du bist nicht der nächste ich, du bist nicht der nächste John Cena. Auch wirklich schön so dieses Ego spielen lassen, was Jan Cena nie gemacht hat, obwohl er natürlich in unser aller Augen das immer gemacht hat, weil es immer Super Cena war. Auf so Sachen hätte ich prinzipiell auch Bock. Ich weiß nicht, ob es kommt, aber ich muss halt ganz klar sagen, das soll es nicht wirken, oh, die Fehde ist, die interessiert mich nicht, sondern nee, ich werde auch nächste Woche wieder wissen wollen, was passiert und sofort gucken, was John Cena sagt und wie das zwischen den beiden sein wird.
Ja, wir haben in den vergangenen Jahren, also speziell natürlich seitdem Triple H da am Ruder ist, auch immer gemerkt, dass man in vielen Geschichten wirklich in ganz kleinen Schritten geht, ne? In ganz kleinen Schritten. Und ich glaube, das ist jetzt gerade auch so ein Punkt, der nochmal aufkommt, dass man auch in dieser Main Event Fehde hatten wir das große Ausrufezeichen bei Elimination Chamber. Ich war ja auch einer von denen, der gesagt hat, ich will jetzt hier einen John Cena haben, der neue Montur und neue Musik und alles und überhaupt, ne? Ansonsten ist es kein richtiger Heel Turn. Und da hat er mich natürlich auch angesprochen, so, you deserve nothing. Das war speziell an mich gerichtet. Ich hab's,
ja.
Das habe ich doch gefühlt, auf jeden Fall.
Wo er auch mit dir und mir Schluss gemacht hat.
Genau. Nein, aber ich glaube, dass was man hier merkt, ist halt eben, das geht sehr, sehr langsam. Aber in meinen Augen merkt man eben auch, dass die Priorität bei dieser WrestleMania auch stark auf den zwei, drei ganz, ganz großen Matches liegt und andere Matches so ein bisschen überfahren werden. und wo man dann eher so vielleicht nicht von Woche zu Woche plant, aber vielleicht nicht ganz so intensiv die Dinge angeht und vielleicht auch nicht ganz die allerhöchsten Top-Leute mit die Finger im Spiel haben, ne? Weil wir dürfen nicht vergessen, Triple H sitzt jetzt nicht zu Hause und schreibt hier die Geschichte einzeln alleine, ne? Der kriegt seine Zuarbeit und sagt dann, finde ich gut, finde ich okay, besser nicht und so weiter und so fort. Sondern der hat ja schon noch die Creative Overview, aber der schreibt nicht alles selber. Aber ich glaube, dass er im Speziellen da eben auch bei den großen Stories da federführend ist. Plus natürlich Paul Heyman wird auch bei der Punk Rollins Reigns Story federführend mit sein. Das war der immer bei allen Reigns-Geschichten, ist der da mit dabei. Und hier sind ja gleich zwei seiner Buddies mit dabei. Und ich finde, das merkt man, dass da ein bisschen mehr dabei ist. Und für mich fühlt es, wenn du mich fragst, was ist aktuell das größte Match von der Geschichte her, jetzt im Augenblick, wie gesagt, Momentaufnahme, ist es eigentlich für mich fast der Three-Way, der mich am meisten.
Für mich wäre es das Match mit Grande Americano.
Den liebe ich ja ein bisschen. Ich finde das sehr witzig.
Ich habe es auch jetzt extra kurz angesprochen, weil das Komische ist, dass dann, und da merkst du auch wieder, wie so random Sachen einfach zünden, ne? Und wie, also, das ist auch für mich so ein bisschen der neue John Cena ist unsichtbar-Gag, wo so Leute sagen, ja, was macht Chad Gable da? Also irgendeiner schreibt dann, was macht ein Chad Gable da? Und dann hast du so 50 Antworten, wo Leute sagen so, nee, das ist nicht Chad Gable. Chad Gable war ja offensichtlich krank. Und so, der konnte ja nicht, also wie alle diesen Gag so mitziehen, das liebe ich, ja. Und dann merkst du wieder, auf einmal so dumme Sachen funktionieren. Und irgendwie dann Sit-Down-Interview um den Women's Main Belt mit Tiffy und Charlotte kriegst du nicht hin. Aber auf einmal wird so ein dummer KI-generierter Trailer erzeugt von El Grande Americano aus dem Golf of Amerika, der vom Golf of Amerika kommt.
Da haben sie mich ja gebrochen. In dem Augenblick, da muss ich wirklich lachen, dass sie das mit aufgenommen haben.
Und das ganze Internet ist so, es ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Also,
aber das gehört ja auch für mich zum Wrestling mit dazu. Das ist ja auch so Klamauk-gemixt und wirklich, wo man dann so ein bisschen Augenzwinkern die ganze Sache angeht. Da haben Chris und ich auch in der Review zu WWE 2K25 drüber geredet. Auch da im MyRise-Modus hast du auch so manche Geschichten, wo du denkst, okay, das könnte eine Wrestling-Storyline sein. Und manche so, okay, das könnte eine sehr quatschige Wrestling-Storyline sein. Und die brauchst du auch. Du brauchst so ein bisschen Humor auch im Wrestling, damit das wirklich auch nochmal, damit die anderen Sachen auch besser herausstechen können. Darf man nicht vergessen. Das ist eine Mischung. Ja.
Aber auch da, also, was ich halt eben habe, weil du es vorhin angesprochen hast, bevor ich vom grandiosen El Grande Americano gesprochen habe, natürlich auch in dieser Three-Way-Fehde mit Punk, Rollins und Roman, da hast du viele dieser Sätze, wo du sagst, Treffer.
Ja.
Ne, wo du so, oder wo das Internet so ist, oh, hat er aber nicht gesagt. Was? CM Punk sagt, I'm working with children? Moment mal, das habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Also, all solche Sachen. Ne, natürlich, die dann so für nochmal die paar extra Leute irgendwie ein Shot sind, aber auch so Sachen wie, ey, ich habe euch reingebracht ins Business und ich kann nicht darauf warten, euch wieder rauszunehmen. Und du sagst, okay, wir nehmen jetzt, wir gehen jetzt nochmal 13 Jahre zurück und greifen mal das Shield-Debüt auf. Also all solche Sachen. Und das sind diese Sätze in Promos, wo du Reaktionen hervorrufst. Du sagst so, oh, nee, das hat er jetzt gesagt. Und das schafft diese Fehde relativ gut.
Ja.
So wie dann, also allein die Aussage, dass Punk zu einem Paul Heyman sagt, ach ja, übrigens, danke, dass du Roman hier hingebracht hast. Was dafür sorgt, also was so viele verschiedene Schichten hat, diese Aussage, weil du bist, ist jetzt einfach nur mit ihm hier oder war es wirklich extra so, dass Paul Heyman dafür gesorgt hat, dass Roman Reigns da ist und sie sich dann prügeln können, weil auch der Blick von einem Roman dabei, der so ist, Moment mal, werde ich hier gerade hintergangen, ne? Und danach dann noch effektiv zu sagen, ach übrigens, du schuldest mir auch noch einen Gefallen, also da steckt recht viel drin. Das hat viele verschiedene Ebenen und das haben nicht alle Fäden, das müssen auch nicht alle Fäden haben, weil manchmal darf Wrestling auch einfach nur schwarz und weiß sein. Die Gute gegen die Böse ist gar kein Problem. Nur heutzutage ist es irgendwie geiler, auch gerade wie Serien, wie alles geschrieben ist, wenn Sachen nicht mehr noch schwarz und weiß sind, wenn Sachen grau sind, weil grau ist meist interessanter.
Ja, und das hätte gerade Tiffy und Charlotte ganz gut getan. Und bei Cena und Cody, ich hoffe, dass man da noch den Boden kriegt, aber da möchte ich auch, vielleicht schreibt ihr das auch mal gerne in die Kommentare. Wie seht ihr das gerade? Also ist das mein subjektives Empfinden, dass ich das jetzt noch nicht fühle, was da mir vorgetragen wird? Woran liegt das? Ich glaube, es liegt nicht allein an den Erwartungen, aber woran liegt das, dass auf mich manche Sachen nicht wirken? Wie wirkt es auf euch? Das würde mich mal interessieren. Also egal, ob es auf dem Discord, bei YouTube oder Spotify, schreibt da gerne mal rein. Auf jeden Fall, also ich muss sagen, nach Elimination Chamber war ja bei vielen so der Hype-Train groß natürlich. Und bei mir ist tatsächlich jetzt es fühlt sich gerade so ein bisschen an wie so ein bisschen, Entschuldigung, wir müssen leider auf das Gleis 4 ausweichen. Dort können wir leider nicht so schnell fahren wie auf Gleis 1. Aber in 2 Wochen sind wir wieder auf Gleis 1 und dann gibt's Vollgas. So fühlt sich halt gerade ein bisschen an.
Das stimmt. Was mich dann aber auch so überrascht, ist, dass dann auf einmal Fäden, wo ich so denke, boah, das ist einfach wirklich nur Lückenfüller, die mich dann auf einmal überzeugen. Also, weil ich habe schon Lust auf Drew gegen Damian Priest.
Ja.
Wo ich so war, also ja, coole Typen, ne? So, die armen beiden, die werden jetzt irgendwo geparkt, aber die machen da schon was draus. Und auch das sind ja irgendwie nur doofe Beatdowns zwischen den beiden, ne? Aber so, wo dann da Damian Priest auf der Matte liegt und Drew McIntyre mit den Fäusten gegen den Kopf zimmert, wo ich mir denke, ja, schon cool.
Ja, deswegen. Also, wir gucken mal. Wir werden natürlich da auch euch weiter auf dem Laufenden halten, was hier die Entwicklung in Richtung WrestleMania angeht. Wir wollten euch nochmal so eine kleine Momentaufnahme hier sozusagen des aktuellen Geschehens mitgeben. Speziell natürlich auch Fokus auf die Matches, bei denen es vielleicht gerade noch so ein bisschen hapert. Aber natürlich gibt es hier auch im Magazin die Neuigkeiten. Es gibt dann natürlich noch die weitere Möglichkeit, auch unsere Previews, die wir auch dann eben noch liefern werden zu den beiden Tagen WrestleMania 41. Auch da bin ich mal gespannt, lieber Kai, wann man denn mit den Informationen rausrückt, was an Tag 1 und was an Tag 2 stattfinden wird. Ansonsten wird unsere Preview wieder sehr gewagt. Aber letztes Mal war es, glaube ich, ganz kurz bevor wir die Preview aufgenommen haben. Ich hoffe, das gelingt dieses Jahr wieder so. Aber ich glaube, da sind wir erstmal durch, oder?
Sind wir erstmal durch. Was mir auf jeden Fall noch wichtig ist, dass wir halt sagen, das ist zum Glück schon Jammern auf hohem Niveau. Ja. Also es ist mir trotzdem immer, ne, weil ich gar keinen Bock habe auf dieses Clickbait, oh, so XY ist tot, der Untergang von die schlimmsten Main Events, wo ich dann auch sage, ich bin froh, dass ich mich jetzt darüber beschweren kann, dass Tiffany Stratton schlecht erzählt wird, dass Jey Uso ein bisschen eindimensional ist und die Fehde gegen Gunther nicht so geil ist und dass ich nicht sagen muss, ja übrigens gewinnt jetzt Goldberg den Belt von irgendeinem Typen, der das ganze Jahr Champion war. Also ich bin sehr froh, dass ich mich über die Qualität auslassen kann und nicht über ganz grundlegende Sachen wie, ah cool, wir haben wieder Brock Lesnar, mega, der eigentlich auch keinen Bock hat, außer das eine Mal bei Cowboy Brock. Also hört mal so diese Part-Timer-Problem-Podcasts von vor, weiß ich nicht, 7 Jahren. Andere Zeiten.
Ja, 9 Jahre Headlock mittlerweile. Wupp, wupp. Nächstes Jahr 10-jähriges.
Ja.
Wild, ja. Aber ich freue mich trotzdem auf WrestleMania. Also das wird zwar auch, es gibt ein bisschen Kritik meinerseits, was die Planung von WrestleMania angeht, so im Sinne von, warum macht ihr das Ostern? Aber das war ja wohl ausrichterspezifisch. Da tue ich mir wirklich sehr schwer mit, aber
muss ich weniger Urlaubstage nehmen, besser für mich.
Stimmt. Aber ja, schwierig manchmal, auch was hier unsere Teamzusammenstellung angeht. Es wird ein bisschen schwieriger werden, weil vielleicht auch manche Leute den Ostersonntag mit ihrer Familie verbringen wollen. Bin gespannt. Aber wir werden euch da natürlich auch auf dem Laufenden halten, vielleicht ein bisschen später als erwartet. Naja, nächste Woche geht's weiter hier im Programm Sonntag, wie immer der Wochenend-Podcast. Und dann bewegen wir uns auch mit ganz, ganz großen Schritten in Richtung WrestleMania zu. Und der Woche vor WrestleMania haben wir dann übrigens auch das große WrestleMania-Ranking. Das ist was Neues, was wir ausprobiert haben. Da haben Shaggy und ich uns hingesetzt, inklusive Online-Tool, und haben die WrestleManias abgewogen. Wer ist die Beste, wer ist die Schlechteste?
Also WrestleMania-Tierlist?
Genau. Ja, like a Pro, like a Streamer Pro, haben wir das dann gemacht. Und das wird es dann entsprechend auch zu sehen und zu hören geben. Geht knapp 2 Stunden. Also das wird auch noch eine Freude sein, das zu schneiden. Aber ist ein launiger Podcast geworden, auch ein launiger Ritt durch die Jahrzehnte ja wirklich. Und das gibt's dann eben in der Woche vor WrestleMania. Und da gibt's ohnehin jede Menge Podcasts. So, lieber Kai, wir sind durch.
Wir sind durch.
Feierabend. Ich sag wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zur nächsten Woche hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.